The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam, wenn auch leicht erkältet, in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 10. Februar. Wir schalten kurz nach New York, bevor es losgeht, zu Anne Schwedt. Anne, sag uns, was ist heute Nacht in den USA los gewesen?
Hi Gabor, ja, in der Nacht hier in den USA dreht sich gerade viel um neue Details im Epstein-Komplex rund um Präsident Trump. Aus neuen Justizdokumenten geht nämlich hervor, dass Trump schon in 2006 den damaligen Polizeichef in Palm Beach in Florida angerufen haben soll und Epstein als disgusting bezeichnet und seine Partnerin und Komplizin Ghislaine Maxwell als evil und betont hat, er habe Epstein aus seinem Florida-Club rausgeworfen. Spannend ist dabei der politische Twist. Maxwell hat nämlich gestern vor dem Kongress die Aussage verweigert. Ihr Anwalt stellt aber so eine Art Deal in den Raum. Sie würde alles erzählen, wenn Trump ihr Begnadigung gewährt. Aktuell sitzt sie ja für 20 Jahre im Gefängnis. Sie behauptet jetzt schon, Trump und Bill Clinton seien unschuldig. Und das Ganze heizt natürlich die ganze Debatte, was das betrifft, hier nochmal deutlich an, Gabor.
Vielen Dank, Anne. Wir hören uns gleich zur Lage an der Börse.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Das war J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr. Was ein Wirbel. Der Mann hat sich bei den versammelten Transatlantikern mal so richtig unbeliebt gemacht. Mit Anlauf, er warf den Europäern vor, die Meinungsfreiheit nicht zu achten. Free Speech sei in Europa natürlich nur auf dem Rückzug.
In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat.
Diesmal soll in München alles schöner und harmonischer werden. Denn Vance bleibt zu Hause und dafür kommt der allseits geschätzte Außenminister Marco Rubio, wie der Chef der Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger angekündigt hat.
Ich rechne mit erheblich über 50 Mitgliedern des amerikanischen Kongresses und einer auch stattlichen Delegation der amerikanischen Regierung, angeführt nach letzten Informationen durch den Außenminister Marco Rubio.
Das war's dann aber auch schon mit der guten Stimmung. Ischinger selbst ist in eher düsterer Verfassung. In diesem Jahr hat er seine Lageanalyse unter das Motto gestellt: Under Destruction. Also die Welt befinde sich in Zerstörung. Und so geht das weiter. Der Report der Münchner Sicherheitskonferenz findet für diese Lage drastische Worte. Zitat: Die Welt ist in eine Phase der Politik mit Abrissbirne eingetreten. Auch wer diese Abrissbirne zu verantworten hat, wird auf den 123 Seiten deutlich. Vance hatte es ja schon angekündigt.
There is a new sheriff in town.
Der neue Sheriff schießt gerne scharf, mit Zöllen zum Beispiel. Oder er entführt Präsidenten aus dem Schlafzimmer. Oder er bombardiert im Iran die Atomanlagen. Trump must Milley, sagt Ischinger, sein als Demolition Man unterwegs, als Männer der Zerstörung. Neben Rubio soll die US-Geheimdienstchefin mit nach München kommen. Hillary Clinton ist ebenfalls angemeldet, genauso wie die Historikerin Ann Applebaum, Expertin für düstere Mächte.
My fear is that the language that Trump keeps using about Putin is simply prolonging the conflict. The end of the war comes when Putin understands that he can't win.
Natürlich ist Europa in München zu Gast und auch ein gern gesehener Gast. Die EZB-Chefin ist dabei, Christine Lagarde. Die EU-Außenbeauftragte kommt aus Brüssel. Aus Dänemark erwarten wir Premierministerin Mette Frederiksen, wird wahrscheinlich über die Unabhängigkeit von Grönland sprechen. Mit Kanadas kämpferischem Premier Mark Carney wird ebenfalls gerechnet. Und auch der Sohn des letzten iranischen Schahs, Reza Pahlavi, soll in München dabei sein. Mark Rutte, NATO-Generalsekretär sowieso, Emmanuel Macron auch und, ja, Zelensky hat noch nicht fest zugesagt, aber gut wär's, er würde für seine Interessen kämpfen. Und, na klar, es gibt keine außenpolitische Bühne ohne Friedrich Merz. If you have trouble, travel nach Davos zum Beispiel.
This new world of great powers is being built on power, on strength. And when it comes to it, on force, it's not a cozy place.
Oder jetzt nach München. Der Kanzler hatte sich auf dem Weltwirtschaftsforum ja schon mal warm gespielt. Die große Frage dieser Münchner Sicherheitskonferenz wird jetzt sein, wie gehen Europäer und Amerikaner diesmal miteinander um? Konfrontation, das war 2025. Und diesmal, es kommt auf Marco Rubio an. Redet er wie Trumps kleiner Bruder oder wie die sanfte Alternative? Es kommt auch auf Merz an. Ist er Realpolitiker und versöhnlich gestimmt oder will er Krawall schon aus Gründen der innenpolitischen Profilierung? Meine Prognose, Merz bleibt Merz, Merz sucht den Ausgleich. Er ist eben kein Demolition Man. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christian Lindner war FDP-Chef. Er war Finanzminister und ist heute Vorstandsmitglied der Autoland AG, zuständig für Vertrieb, Marketing und Digitalisierung. Mit ihm spreche ich über Autos und er wünscht Friedrich Merz und uns allen Fortune.
Deshalb kann man der Regierung nur Fortune wünschen, dass auf die März-Schulden auch noch irgendwann März-Reformen folgen.
Hanne Schwedt erklärt, welche zwei Gerichtsprozesse für die Wall Street derzeit wichtig sind. Und dann hat die Welt noch einen weiteren Beleg für die ganz große Liebe des Donald Trump zu sich selbst. Heute ist der Tag aller Tage. Ich spreche jetzt gleich mit Christian Lindner, aber das Kürzel FDP wird nicht mehr auftauchen. Denn Christian Lindner probt den Neuanfang. Er ist jetzt Vorstandsmitglied einer Autohandelsgesellschaft. Aus FDP wurde Autoland. Grünes Licht für eine Karriere im deutschen Mittelstand. Autoland AG ist laut Eigenangabe Deutschlands größter Autodiscounter. Mit 1500 Mitarbeitern wurden im vergangenen Jahr 60.000 Autos verkauft. 1 Milliarde Umsatz, aus der jetzt bald 2 Milliarden Umsatz werden sollen. Wie denkt Christian Lindner über deutsche Autos eigentlich, die chinesische Konkurrenz und was sagt er über den aktuellen Kanzler? Das ganze Gespräch gibt's für Pioneers Only jetzt direkt auf thepioneer.de. Aber einen wichtigen Auszug gibt's für alle und zwar genau jetzt. Einen schönen guten Morgen, Christian Lindner.
Einen schönen guten Morgen, Gabor Steingart.
Wie der Tagesablauf eines Finanzministers aussieht, das haben wir in der Tagesschau gesehen, da hat man eine Vorstellung von. Aber wie sieht jetzt Ihr Ablauf aus als Vorstand für Vertrieb und für Marketing eines großen Handelskonzerns mit Autos? Wie ist der Tag des neuen Christian Lindner?
Es ist natürlich viel Schreibtischarbeit, denn ich habe jetzt operative Verantwortung für viele Beschäftigte, für die Vertriebsstrategie, für die Marketingstrategie, übrigens auch für den Bereich Digitalisierung und IT. Das ist eine Managementaufgabe, das ist operative Arbeit und daneben ist mir wichtig, draußen zu sein, also zu sehen, wie funktioniert der Handel bei uns vor Ort, auch mal ein Gespräch zu führen mit Kundinnen und Kunden, um jenseits der Marktforschung und jenseits der Auswertung unserer Statistiken einfach Tuchfühlung zu haben. Echte Verantwortung für echte Ergebnisse.
Welche Ziele hat Autoland und welche Ziele hat der Vertriebsvorstand? Im Moment ist es, glaube ich, so 60.000 ungefähr Wagen wurden verkauft im vergangenen Jahr.
Etwas unter 60.000. In diesem Jahr wollen wir 68.000 Einheiten verkaufen. Und zum anderen ist ein Ziel, dass wir über die stärkere Digitalisierung der Vertriebskanäle zusätzliche Reichweite erzielen. Es ist längst ein Omnichannel-Geschäft. Menschen informieren sich online, verhandeln online über den Kauf, kommen dann in eine Niederlassung und schließen ab. Das heißt, es ist schon nicht mehr nur rein ein stationäres Geschäft, sondern greift auch stärker in den digitalen Bereich. Das wollen wir weiter optimieren.
Amerika doppelt so stark, der Onlinehandel bei Autos ist in Amerika doppelt so stark wie in Deutschland.
Ja, absolut, da gibt es auch große Spieler. Ich glaube, dass ein Hybrid, also mit einer starken Beratungskompetenz vor Ort und vor allen Dingen am Serviceversprechen, dass das für den deutschen Kunden unverändert entscheidend ist. Also rein digitaler Vertrieb, das wird wachsen, es werden auch mehr Menschen wollen, aber das Auto zu kaufen, das ist für viele noch eine Gefühlsfrage und im Übrigen ist es ja auch eine erhebliche Investition. Autos werden noch teurer und da wollen die Menschen wissen, was sie tun. Das heißt, in der Kombination aus den unterschiedlichen Kanälen, da wächst Erfolg. Ja, und hier liegt unsere Wachstumsstory.
Musik Viele sagen, dass von den deutschen Herstellern zwar was bleiben wird, aber nicht in dieser Pracht und Herrlichkeit. Volkswagen verkauft heute in Deutschland 500.000 Autos pro Jahr ungefähr, stößt insgesamt weltweit im Jahr um die 10 Millionen aus, Toyota 11 Millionen. Jetzt kommen die Chinesen dazu. Ich sprach neulich mit jemandem, der aus China kam, Autoindustrie, der sagte, oh weia, ist das hier allen eigentlich schon klar? Die Dinger kosten nur ein Drittel und sind zum Teil besser.
Also bei den deutschen Premium-Herstellern sehe ich nicht, dass die verschwinden, aber es ist natürlich ein ganz anderes Denken jetzt im Automobilbau. Es wird von der Software her stark gedacht und nicht mehr vom Motor und vom Fahrwerk, wie wir das vielleicht traditionell in Deutschland gemacht haben und da die Exzellenz gesehen haben. Jetzt ist es Software, es ist Vernetzung in zunehmendem Maße, Assistenzsysteme in Richtung autonomes Fahren und dann natürlich die Aufenthaltsqualität im Auto, die nicht mehr bestimmt ist davon, Freude am Fahren zu empfinden, wie das früher mal ein deutscher Hersteller gesagt hat, sondern man empfindet Freude bei dem, was man tut, während das Fahrzeug einen autonom fährt, so in der Langfristperspektive. Und da sind die Chinesen tatsächlich sehr weit, weil die sehr früh diese Nutzerbedürfnisse haben aufnehmen müssen. Denn der typische Use Case ist nicht Autobahn 130 km/h. Sondern Stop and Go im Stadtverkehr. Und das lenkt natürlich ganz anders den Blick auf Assistenzsysteme, autonomes Fahren, Aufenthaltsqualität und beispielsweise Unterhaltung im Fahrzeug.
Der Mercedes-Chef Ola Källenius sagt, das können wir alles auch und wir tun das auch in anderen Ländern, aber nicht in Europa, nicht in Deutschland. Die Regulierung verhindert, dass wir mit dieser Art Produkten hier an den Markt treten können. Ist da was dran?
Teils, teils. Also natürlich haben wir andere regulatorische Anforderungen, beispielsweise bei den Leveln des autonomen Fahrens. Aber das Umdenken, das Auto von der Software her zu denken, das hat bei den deutschen Herstellern später eingesetzt als bei den Wettbewerbern
aus China. Später oder zu spät?
Später. Aber die Produkte, die ich jetzt sehe von den deutschen Herstellern, die sind unverändert. Eine Top-Qualität, großartige Fahrzeuge. Und ich jedenfalls, der ich nicht nur Autos jetzt verkaufe, sondern auch Autos fahre und Freude unverändert daran habe, ich sehe schon noch einen Unterschied zwischen den deutschen und beispielsweise den chinesischen Autos.
Aber viele Kunden sehen vor allem einen sehr, sehr unterschiedlichen Preis. Und ja, der ist ja nicht zu bestreiten. Wir reden nicht über 5, 6, 10%. Wir reden über gravierende Preisunterschiede, von denen ich keine Ahnung habe. Selbst durch eine Steuerreform oder eine Sozialstaatsreform kommen wir in Deutschland doch niemals in die Nähe dieser chinesischen Preise, oder?
Es gibt einen ruinösen Wettbewerb unter den chinesischen Herstellern. Das heißt, da wird sich das Pricing in den nächsten Jahren auch nochmal einpegeln auf ein nachhaltiges Niveau. Dennoch sind die super effizient. Die haben eine Produktion mit Robotik, sehr schlank, sehr günstig. Da sind wir mit Sicherheit noch nicht. Die spannende Frage für die Entwicklung der Marktanteile der chinesischen Hersteller wird sein, wie deren Markteintrittsstrategie ist. Und ich muss da keine Ratschläge geben, aber ich glaube, der Markteintrittspunkt ist ein qualitätsvolles, interessantes Fahrzeug unter 30.000 Euro, wo das deutsche Pendant dann 40.000, 45.000 Euro kosten würde. Das chinesische Fahrzeug für 42.000 Euro, wo das deutsche Pendant 55 kostet, na, ob da der Branding-Vorteil des deutschen Herstellers, die gelernte Qualität, das Händlernetz, After-Sales-Kompetenz, ob das da nicht den Ausschlag gibt, also das ist für mich noch offen.
Und natürlich sprechen wir auch über Friedrich Merz, der in der Opposition, wir erinnern uns, der Ampelregierung immer ordentlich eingeheizt hat. Naja, und jetzt hat er selbst mit seiner schwarz-roten Regierung ordentlich Lieferprobleme. Hören wir doch mal rein, was Christian Lindner dazu zu sagen hat. Wie hieß das Buch nochmal? Erinnern Sie das noch, dass Friedrich Merz als Oppositionspolitiker in die Buchhändler Regale gebracht hat?
Vor 20 Jahren hat er, glaube ich, mal ein Buch Mehr Kapitalismus Wagen veröffentlicht.
Was ist daraus geworden? Was ist aus diesem Friedrich Merz geworden? Erkennen Sie ihn noch wieder?
Ein Vertreter des Staatsmonopolkapitalismus. Nein, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber jedenfalls unabhängig jetzt von persönlichen Charakterstudien ist ja feststellbar, wenn wir auf die Wirtschaftspolitik schauen, sie ist staatszentriert. Wir haben eine Wirtschaftspolitik, die nicht die Angebotsseite der Wirtschaft in den Blick nimmt, also Bürokratismus, Steuerfragen, Energiepolitik, Energiepreis, sondern stärker jetzt durch staatliche Nachfrage die Wirtschaft anschieben will. Also kurz gesagt, wir sehen, dass da mit Schulden Wirtschaftswachstum gekauft werden soll. Das wird nicht nachhaltig funktionieren, wenn die Strukturreformen unterbleiben. Und deshalb kann man der Regierung nur Fortune wünschen, dass auf die März-Schulden auch noch irgendwann März-Reformen folgen.
Wenn man sich die Regierungspolitik jetzt anguckt, also und die Augen zumacht, könnte man ja denken, Olaf Scholz ist weiter Kanzler.
Ja, aber nicht mit mir als Finanzminister, weil die ganzen Schulden und Subventionen, die hätte ich da nicht freigezeichnet.
Also es ist eher schlimmer geworden.
So weit würde ich nicht gehen. Ich fühle mich von Friedrich Merz auf der internationalen Bühne habituell schon besser repräsentiert. Ich glaube auch, dass er Verbindungen schafft zu anderen Regierungschefs, die nützlich sind. Was aber bestimmte große Themen angeht, muss ich sagen, wenn ich europäische Gemeinschaftsschulden gemacht hätte, wie das jetzt die Regierung Merz macht, die CDU hätte zu Recht gefordert, dass ich geteert und gefedert werde. Dass von Deutschland aus die europäischen Fiskalregeln gebrochen und damit in ihrer Lenkungswirkung auch gegenüber den anderen 26 EU-Mitgliedstaaten relativiert werden. Also ich weiß nicht, was die jungen CDU-Bundestagsabgeordneten da zu mir gesagt hätten. Denen war ich ja nicht Falke genug, als ich Finanzminister war. Und jetzt sehen wir gar nichts mehr von Falken. Ich hoffe, es geht trotzdem gut aus. Ich hoffe, dass wir einen Weg finden, vermutlich aus der Erneuerung der Wirtschaft selbst. Also Mittelständler, Unternehmen, die Beschäftigten selbst, die sagen so, wir wollen wieder erfolgreich sein, wir innovieren selbst, wir warten nicht auf Reformpolitik der Regierung. Basisszenario ist, da ändert sich gar nichts, wir ändern selbst was, wir nutzen künstliche Intelligenz, werden effektiver, entwickeln neue Technologien und Dienstleistungen, erschließen neue Märkte auch international, brauchen die Politik nicht, sondern wir schauen mit dem, was wir haben, wie können wir noch besser werden und dass darüber unser Land so einen neuen Innovations- und Wachstumsschub bekommt. Da bin ich unverbesserlicher Optimist.
Das heißt, Zukunft ist nur ein anderes Wort für Zuversicht, richtig?
Ja.
Christian Lindner.
Gabor Steingart, vielen Dank.
Ich bedanke mich. Das ganze Gespräch mit Christian Lindner für Pioneers. Es geht um Elektroautos, um Subventionen, um Klimaschutz. Tja, das Ganze ist unterhaltsam und informativ. Ein befreiter Christian Lindner. Den Link gibt's in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es gleich zwei Gerichtsprozesse, die für Aufsehen sorgen. Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr. Hallo Anne, sag uns, da steht ja zum einen der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg vor Gericht. Wer ist der Kläger?
Ja, das ist diesmal kein Sammelkläger, sondern ein kompletter Bundesstaat. New Mexico wirft Meta vor, Facebook und Instagram zu gefährlichen Orten für Kinder gemacht zu haben, weil die Plattform Online-Prädatoren nicht ausreichend stoppen und Kinder sogar zu solchen Inhalten hingelenkt würden. Die Klage stützt sich unter anderem auf eine Undercover-Aktion mit einem Fake-Profil einer 13-Jährigen. Das laut der Staatsanwaltschaft mit sexualisierten Bildern und Anmachen überflutet wurde. Für ihn ist das der Beleg, dass es hier kein Einzelfall, sondern es ein Systemproblem ist. Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, man investiere seit Jahren in Kinderschutz. Sollte das Gericht New Mexico jetzt aber recht geben, dann könnte das nicht nur teuer werden, sondern auch zum Präzedenzfall für weitere US-Bundesstaaten werden. Ähnlich wie damals, wenn du dich erinnerst, bei den großen Klagen gegen die Tabakindustrie.
Außerdem verklagt BYD, der Elektroautogigant aus China, die amerikanische Regierung. Anne, sag uns, warum das?
Ja, BYD wehrt sich gegen Trumps China-Zölle. Der Konzern klagt vor dem US-Handelsgericht in New York dagegen, dass der Präsident sich auf ein Notstandsgesetz stützt, um Extrazölle auf Importe aus China zu verhängen. Die Argumentation von BYD ist, in diesem Gesetz steht nirgendwo etwas von Tariff oder ähnlichen Begriffen. Es erlaube also gar keine dauerhaften Strafzölle. Deshalb fordert BYD nicht nur, dass diese Ausgaben für seine Busse, Batterien oder Solartechnik für unzulässig erklärt werden, sondern will auch seine seit April gezahlten Zölle zurückhaben. Sollte sich BYD damit am Ende durchsetzen, dann wäre auch das ein Präzedenzfall und könnte die gesamte US-Zollpolitik gegenüber China ins Wanken bringen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass nicht jeder Mensch in den USA Donald Trump so großartig findet wie
I'm very consistent.
Donald Trump. sich selbst.
I'm a very stable genius.
Zum Beispiel hat er im Smithsonian Museum dissidente Gefühle ausgemacht gegen seine Person, die er so, die Gefühle, nicht tolerieren kann. Das Smithsonian ist der größte Museumskomplex der Welt mit über 20 Ausstellungshäusern und Galerien. Es ist gewissermaßen die Herzkammer amerikanischer Kunst, Kultur und Geschichte in Washington D.C. Und dort fühlt sich Trump in seiner herausragenden Performance als Präsident nicht gewürdigt. Dabei weiß Trump, wer präsidialer ist als alle Präsidenten. Na, er selber natürlich.
With the exception of the late great Abraham Lincoln, I can be more presidential than any president that's ever held this office.
Trump kritisierte im Sommer die Direktoren der National Portrait Gallery, die zu Smithsonian gehört. In dieser Galerie sind nämlich Bilder ehemaliger Präsidenten ausgestellt. Auch das von Trump hing dort noch aus der ersten Amtszeit. Mit kritischen Bemerkungen im Begleittext. Naja, zum Beispiel wurde an seine Rolle bei der Erstürmung des Kapitols, das war im Januar 21, erinnert. Trump attestierte daraufhin der Direktorin bei True Social eine hochgradige Parteilichkeit. Sie trat wenig später zurück. Tja, weil der Donald, der weiß natürlich, wie das geht mit Social Media.
I understand the power of Twitter, I understand the power of Facebook, maybe better than almost anybody.
Das Team des Präsidenten möchte jetzt laut New York Times, dass neben dem offiziellen Porträt, das von ihm dort hängt, noch viele, viele Bilder dazukommen. Denn, ja, der Präsident wird dauernd beschenkt mit vielen Gemälden seiner selbst, so heißt es, aus dem Weißen Haus. Und genau diese Gemälde will der Präsident im Smithsonian hängen sehen, als Hommage an sich selbst. Denn er weiß schließlich alles.
Nobody knows the system better than me.
Und als musikalische Begleitung in den neu gestalteten Räumen empfehlen wir Carly Simon. You are so vain. Du bist so eitel. Einen bescheidenen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.